Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik zu unterrichten. Leistungskurs. Hallo Thomas.
Hallo.
So, nachdem wir jetzt ein Schuljahr Grundkurs durch haben, wie lang geht denn wohl der Leistungskurs? Gibt's da, kann man das vorher sagen, so 100 Stunden, 30 Stunden, irgendwie sowas?
Also wenn ich jetzt davon ausgehe, was wir vorhaben, nämlich dass wir mal durch die politische Philosophiegeschichte durchgehen und uns immer so einen Philosophen vornehmen, ja, vielleicht 20.
Okay.
Ja, dann haben wir 20 und eine Frau ist dabei, so in der Ecke.
Wer? Nein, das ist eine Überraschung. Überraschung. Teasing.
Ich hab zu spät.
Was?
Ich hab's zwischendrin gesagt. Mal gucken, wer es hört.
Ich hab's gerade so laut rumgepöbelt, dass ich gegrölt, Verzeihung, dass ich
es okay, nicht mehr bekommen habe. Okay, dann ist es Teasing für dich. Wenn ihr jetzt gemein seid, schreibt das in die Kommentare. Also Philosophiegeschichte, das ist eigentlich das, was man im Leistungskurs macht. Leistungskurse gibt's ja zum Beispiel in Bayern nicht mehr.
Nein?
Nee, das wurde schon länger wieder abgeschafft.
Was machen die denn dann?
Man hat einfach gesagt, Deutsch, Mathe, Englisch ist verpflichtend, dazu eine Naturwissenschaft und eine Geisteswissenschaft und dann hast du hier 5 Prüfungen. Und was heimlich passiert ist, ist, dass man hingegangen ist und gesagt hat, naja, der Grundkurs macht jetzt den Stoff vom Leistungskurs, ja. Geht alle sterben oder so, keine Ahnung.
Wie war denn das damals, ich überlege gerade, Leistungskurs waren 4 Stunden die Woche, Grundkurs waren 2, ne?
Kommt ein bisschen drauf an, also ich in Thüringen, ich glaube, es war 6-4 oder so.
Aha. Ich weiß es echt nicht mehr. Also, jedenfalls war Leistungskurs doppelt so viel.
Ja. Und man hat sich das ausgesucht und das war so eine Profilbildung, das ist gar nicht so schlecht eigentlich, aber gut, ne?
Ja.
Wir differenzieren jetzt anders im Schulsystem. Ja. Und tatsächlich, also im Bayern war das so, ich habe ja noch, als G8 noch so in den letzten Zügen lag, habe ich ja Referendariat gemacht und da hat man im Leistungskurs, im Grundkurs Sozialkunde auch sowas besprochen. Heutzutage nicht mehr.
Warum nicht?
Also, weil Sozialkunde halt zusammengestrichen wurde. Wenn du mal erleben willst, wie man durch Stundenerhöhung ein Fach marginalisiert, dann guckst du dir Sozialkunde am Bayerischen Gymnasium an. Das ist wirklich toll.
Was heißt Stundenerhöhung?
Ja, also früher als im G8 hattest du 1,5 Stunden Sozialkunde und die Möglichkeit, das als Grundkurs zu wählen.
Ja.
Aber die 1,5 Stunden hatten alle. Das war in der 10. Klasse, hattest du ein Halbjahr 2 Stunden Sozialkunde und 1 Stunde Geschichte und dann eine Stunde Sozialkunde und 2 Stunden Geschichte.
Ne? Aha.
1,5 Stunden. Und dann haben sie jetzt gesagt, ja, wir erhöhen das auf 3 Stunden, aber diese 3 Stunden sind in der 10., 11. und 12. Klasse verpflichtend und in der 11. und 12. Klasse ist es das Fach Sozialkunde Geschichte. Also es ist ein Kombifach.
Ja.
Und in der 10. Klasse werden auch die Noten zusammengerechnet. Und wenn du Einzelstunden hast, dann hast du eigentlich einen Unterricht, der nichts wert ist. Weil das heißt, du kommst jede Woche für eine Dreiviertelstunde durch die Tür und sagst, hallo, ich bin der Herr Brandt. Im Übrigen, wir reden jetzt mal kurz über die Politik.
Ja.
Und die Schüler haben alles andere im Kopf. Ja.
Ja.
Und so hat man es geschafft, durch Stundenerhöhung das Fach zu marginalisieren.
Ha.
Und dann hat man natürlich gesagt, solche Menschen wie mich, die wirklich nur Sozialkunde studiert haben, die braucht man nicht mehr. Deswegen gibt's jetzt Geschichte, Sozialkunde als Studium und so. Und das heißt hauptsächlich Historiker mit so ein bisschen Politikwissenschaft hinten dran.
Warum
unterrichten das?
Warum macht die Bildungspolitik sowas? Bitte keine Verschwörungstheorie.
Ich glaube, in Bayern liegt es tatsächlich daran, dass Geschichte eine unheimliche Lobby hat.
Aha.
Und das Sozialkunde ein Fach ist, bei dem man sich nicht so wirklich vorstellen kann, warum man es braucht.
Ja.
Das ist bei uns doch ein bisschen schwieriger. Wobei mittlerweile sollte ihnen langsam klar geworden sein, warum man es braucht. Ne? Ist ein bisschen wie Zähneputzen, wenn man es nicht hat, wird es braun.
Ja.
Ist aber in Bayern natürlich auch so eine Sache, ne, wenn du 60 Jahre CSU-Regierung hast oder 50 oder
das
so.
Das ist schon wie immer nur Mundwasser benutzen und wenig putzen, ne?
Was hast du jetzt gesagt?
Ja.
Die Verschwörungstheorie ist tatsächlich ähnlich gelagert, die Verschwörungstheorie ist, dass natürlich es dem Erfolg der CSU abträglich ist, wenn man einen guten Politikunterricht hat.
Ja.
Ja, aber das, wie gesagt, ist die Verschwörungstheorie. Nee, also das ist, bei uns an der beruflichen Oberschule haben sie jetzt auch die Stunden zusammengestrichen und die Kombifächer eingeführt, weil alles, was das Gymnasium macht, müssen wir nachmachen, egal wie dumm es ist. Und das ist tatsächlich so ein Problem. Und eigentlich, was es früher gab, war noch das Unterrichtsprinzip politische Bildung. Die Datei haben sie dann irgendwann mal gelöscht, weil es doch ein bisschen peinlich war. Da stand drinne, dass also politische Bildung ein Prinzip in allen Unterrichtsfächern sein sollte.
Aha.
Ja. Und da hat man dann auch solche Fächer gehabt wie Sport, ne? Da bilden ja Menschen Gruppen und interagieren.
Alter.
Oder Mathematik, da kann man Wahlergebnisse ausrechnen.
Nee,
also
echt?
Das stand da so drin. Ja, ja, die haben das ernst gemeint. Hat mein Professor im Studium immer mit Genuss draus zitiert.
Das klingt dann aber wirklich nach bewusster Demontage, also nach, ja. Sabotage.
Besagter Professor erzählte folgende Geschichte und ich gebe das jetzt nur anekdotisch wieder.
Ja.
Auf einem Symposium, es gab in Bayern so eine Kommunalverwaltungsreform in den 90ern, frühen 2000ern oder sowas, vor meiner Zeit gewesen. Und da haben auch die Sozialkunde-Leute, die Didaktiker ans KM geschrieben, ja, da brauchen wir doch jetzt mal Stunden für, wir müssen das ja alles erklären und das ist ja komplex und das, ne, und das müsste ja am Sozialkundeunterricht stattfinden. Und dann kam ein Brief zurück vom Kultusministerium noch unter Frau Hohlmeier, wo drin stand, dass da irrt ihr euch, das braucht ihr nicht, das steht nämlich im Geschichtslehrplan, ja, da gibt es ein einschlägiges Kapitel, nämlich die Stadt im Mittelalter, 9. Klasse. Das haben die so einen Brief geschrieben, den Brief hat der Prof noch.
Wahnsinn.
Off the record sage ich dir auch, wie der heißt.
Wahnsinn.
Ja. Ja. Also,
aber das kann doch aber eigentlich nicht. Ich meine, das wäre ja nur wirklich lächerlich, wenn Politiker Angst vor gutem Politikunterricht hätten. Meinst du wirklich, dass es sowas gibt, so unterschwellig? Also jetzt nicht bewusst.
Ich glaube,
also
das kommt eher aus dem.
Die sitzen da jetzt nicht oder stehen da so dann im Ministerium, jeder hat so ein Glas Cognac in der Hand und sagen sich, na, Herr Minister, was demontieren wir denn heute? Das wird nicht passieren. Aber meinst du, es gibt so eine?
Nein, das liegt an der Lobby tatsächlich. Also okay. Geschichte hat hier in Bayern eine unheimliche Lobby. Wir haben zum Beispiel 3 Durchgänge Nazis, ja. Du musst am Gymnasium musst du dich 3-mal mit Nazis auseinandersetzen. Ja. Und da wird dann halt gesagt, na ja, die haben doch Geschichtsunterricht. Und was machen jetzt eigentlich diese Sozialkunde-Leute anders? Aber ich glaube, wenn man uns beiden zuhört und dir und im Geschichtsunterricht und jetzt mit Matthias von Hellfeld zuhört, dann merkt man, glaube ich, einen Unterschied
von der
Herangehensweise her.
Wobei Hellfeld ja schon eine sehr politische Herangehensweise hat. Ja, so wie ich Geschichtsunterricht in der Schule kennengelernt habe, war das ja tatsächlich im Grunde nur ein Abbild der Ereignisse, das da irgendwie mehr oder weniger vermittelt wurde. Aber die Frage, warum sind Dinge passiert? Wie hängen denn auch Sachen miteinander zusammen, die nicht so vordergründigen Zusammenhang haben? Und was bedeutet das eigentlich auch für uns heute? Das gab es in meinem Geschichtsunterricht nicht.
Ja, das gibt's aber heute. Also wir treffen uns da schon.
Alles klar.
Ich muss ja jetzt für das Fach Geschichte Sozialkunde an einer Stelle auch Weimarer Republik unterrichten.
Ja.
Ein halbes Jahr. Und ich leite das immer ein mit, Leute, ich bin kein Geschichtslehrer. Bei mir gibt's angewandte Sozialgeschichte.
Ja.
Also sprich, ich gehe dann halt als Politikwissenschaftler da rein. Ja. Also man kann das so von beiden Seiten sehen. Es gibt so einen Unterschied, aber ich glaube, der ist bei weitem nicht so groß, wie sich das zum Beispiel auch im Kultusministerium gedacht wird. Und es ist halt so, wir haben keine Lobby. Die hat man nie, die Historiker haben die Lobby.
Oh.
Ey, die Ständevereinigung der Gymnasiasten heißt Bayerischer Philologenverband. Was willst du denn da?
Ja, klar. Ich meine,
es ist dunkel.
Und was studierst du, wenn du von deinem Einkommen nicht leben musst, ne?
Weiß ich nicht, wenn das gut geklappt. So, fangen wir doch mal an.
Ja, erste Stunde, ja. Leistungskurs. Thema?
Genau, wir fangen ganz vorne an.
Jo.
Also wir machen ein paar Ausschlüsse. Wir reden nur über westliche politische Philosophie.
Also nicht, was gibt's denn da so? Stalin,
Konfuzius.
Lenin. Konfuzius, ach Gott, ja, gibt's ja auch noch, Himmel, ja.
Genau, also es gibt
Stalin, Alter, bin ich.
Also das ist
lieber
keine politische Philosophie, das ist eher politische Praxis.
Ja.
Politische Philosophie für Stalin ist Marx, da kommen wir dran vorbei.
Okay.
Auch zum Beispiel irgendwelche, also hier so russische Anarchisten spare ich mir jetzt. Mhm. Ne? Wir machen so die großen Namen. Und Und vielleicht ein paar, die so ein bisschen überraschen. Mal gucken. Also Konfuzius zum Beispiel zählt theoretisch auch als politischer Philosoph. Und dann müssen wir mit dem anfangen, weil der war vor Platon, mit dem wir heute anfangen. Ja, und zwar knapp 1000 Jahre oder so. Ja. Der hat übrigens schon Bürokratie und Verwaltung erfunden und sowas.
Es gab ein Werk von ihm, das heißt Der Staat, oder?
Gibt's das nicht? Ja, ja. Das ist jetzt wirklich auch mangelndes Wissen, aber das weiß ich noch gerade so. Also eine der Sachen, wo an denen dann China eigentlich gescheitert ist, ist, dass dieser Konfuzianismus schon so verkrustet war, als dann die westliche Welt vorbeikam, dass sie eigentlich nicht mehr drauf reagieren konnten. Ja, und ja. Aber da frag mal einen Experten.
Alles klar. Ich meinte übrigens Platon mit Der Staat und nicht Konfuzius mit Der Staat. Ich hatte irgendwie nicht überrissen, dass du noch bei Konfuzius warst.
Ja. Nee, Der Staat ist nicht, bei Platon heißt das Politeia.
Ja gut, aber was heißt, ja gut, okay, ja.
Ja, also das Buch heißt die Politeia. Platon, möchtest du biografischen Daten? Das finde ich immer nicht ganz so wichtig, aber wir können das kurz machen.
Ist ja ganz interessant, also er ist nach Sokrates vor Aristoteles.
Genau.
Das reicht eigentlich zur Einordnung.
428 vor Christus in Athen geboren, 348 vor Christus in Athen gestorben.
Aha.
Das kann nicht stimmen. Ja. 438, das kann auch nicht stimmen.
Ja,
der ist, also, 90, ist der 90 geworden? Warum nicht? 80? Der ist 80, doch, das sind 80 Jahre, ne?
Ich finde, das ist ja auch.
Das geht ja in der Gegenrichtung. Ich setze mich damit nicht so unbedingt auseinander. Also
wundern würde mich das nicht, weil wenn du auch im Altertum, wenn du alt geworden bist, bist du sehr alt geworden. Also die geringe Lebenserwartung im Altertum, im Mittelalter und so weiter, kommt halt im Wesentlichen durch Kindersterblichkeit. Also durch die ganzen Leute, die weit unter 20 gestorben sind. Aber wenn du dann irgendwann mal über 30 warst, hast du lange durchgehalten. Ja.
Genau. Und er ist eigentlich derjenige, von dem wir Sokrates überhaupt kennen.
Ja,
ich habe damals ich habe so eine schöne Vorlesung gehabt, die eigentlich das macht, was wir hier auch gemacht haben, nämlich die ist jeden Philosophen einzeln durchgegangen. Und da gab es auch eine Vorlesung zu Sokrates. Allerdings ist bei Sokrates ein bisschen das Problem, dass wir von Sokrates eigentlich keine Originaltexte haben.
Nee, nur Hörensagen. Also Platon hat ihm alles in den Mund gelegt. Ja.
Genau, also bei der Politeia ist das auch so, dass Platon selber nicht auftaucht, sondern Sokrates auftaucht.
Aha.
Und man davon ausgeht, dass das halt so, dass Platons Ideen die von Sokrates sind. Ja, also die Politeia ist so ein Diskursding. Das war damals so klassisch, ne? Also Sokrates steht irgendwo rum und redet mit Glaukon, Adeimantos und Thrasymachos,
ja,
über Gerechtigkeit und Politik. Und daraus haben wir dann Platons politisches Programm oder politische Philosophie. Das Buch ist dann auch unterteilt. Also du kannst dir das heutzutage kaufen. Das gibt's als Reklambuch.
Ja.
Und das ist unterteilt in 10 Bücher. Wobei ich habe vorher noch mal in entsprechende Sekundärliteratur geguckt, da schon drin steht, dass man ordentliche Zweifel haben kann, ob denn eigentlich Buch 1 dazugehört. Weil Buch 1.
Wo sollte es denn sonst dazugehören?
Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Also das ist dasselbe Problem, was wir dann in der nächsten Folge bei Aristoteles auch haben werden.
Ja.
Diese ganzen Sachen wurden ja uns nur über Bande überhaupt überliefert.
Das,
ja,
Problem, also, mit der Bibel, ne?
Ja. Ja, es ist noch ein bisschen krasser. An diese ganzen aristotelischen Texte, da weiß ich, glaube, mit Platon ist es ähnlich, sind wir nur rangekommen über den Kontakt mit den Muslimen im Mittelalter.
Ah, okay.
Ja, also die Renaissance, die europäische Renaissance, deren Grundlage war kultureller Austausch über frühe europäische Schriften mit den Muslimen.
Mhm.
Die haben das wieder mitgebracht. Ja, also das war gar nichts, es war nicht so, dass man irgendwie dann im 16., 17. Jahrhundert auf einmal diese alten Schriften wiederentdeckt hat. Also man hat sie wiederentdeckt, aber die waren halt auch nicht da, sondern man hat sie dann im Mittelmeerraum nochmal überliefert bekommen. Und das ist halt bei Platon auch so. Und
das heißt, es ist durchaus möglich, dass der böse Muselmann uns ein Weltbild aufgedrängt hat, das gar nicht dem des Griechen entsprach.
Es ist vor allen Dingen sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Muslime uns also über diesen kulturellen Austausch zu einer Zeit, wo sie in einer großen kulturellen Blüte waren,
ja,
sich selber da ein Bein gestellt haben, indem sie dafür gesorgt haben, dass die nächste Blütezeit für Europa anbricht und nicht mehr für sie.
Ja.
Das ist auch so eine Sache. Also wir schweifen jetzt gerade stark ab, aber es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung irgendwie so ein Buch, Der Untergang des Morgenlandes, wo das Argument gemacht wird, dass halt eigentlich ein großer Teil oder ein großes Problem mit der muslimischen Welt ist, dass die schon mal vorne waren, nämlich zur Zeit als vor der Renaissance.
Aha.
Und dann von uns überholt wurden und das natürlich auch eine Verletzung ist. Also man kann sich damit gerne mal beschäftigen. Und wir haben das von Platon erhalten und natürlich wurde das von Platon dann auch irgendwie weiterverarbeitet, was er geschrieben hat. Ja, Aristoteles genau dasselbe. Bei Aristoteles fehlen uns große Teile der Texte. Wir haben halt nur Ausschnitte. Mhm. Und die Politeia ist halt ein Ausschnitt und irgendjemand hat gesagt, wir kompilieren das jetzt mal so zusammen, wie das heute ist. Und da gibt es halt dieses Buch 1 und es gibt dann in der politischen Philosophie, also bei den Leuten, die sich so mit diesen Gedanken auseinandersetzen, gibt es dann tatsächlich einen Diskurs darüber, ob dieses Buch 1 überhaupt dazugehört. Und da gibt es einen wissenschaftlichen Diskurs, der halt sagt, naja, eigentlich nicht. Ja. Weil im ersten Buch geht es generell um Gerechtigkeit.
Aha.
Und im Rest geht es dann um die Staatstheorie.
Also Verwaltung sozusagen, oder?
Also das Schöne ist, wir werden uns jetzt, wenn wir uns so im Laufe dieses Kurses durch die Philosophiegeschichte bewegen, werden wir sehen, zu unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Konzepte eine Rolle gespielt. Und was man merkt ist, dass dadurch, dass die früheren Philosophen bestimmte Probleme behandelt haben, können spätere Philosophen dann irgendwie auf sie Bezug nehmen und bestimmte Sachen als gegeben hinnehmen.
Aha.
Und die alten Griechen haben sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich erstmal gerechte Herrschaft? Ja, das ist eine grundlegende Fragestellung bei Platon, das ist eine grundlegende Fragestellung bei Aristoteles, das ist dann auch noch eine grundlegende Fragestellung bei bei Cicero. Ja, wobei der schon eher so formal wird. Ja, das heißt, so die erste große Frage, die man sich stellt, ist, wenn man so ein Gemeinsystem hat, was ist denn jetzt eigentlich eine gerechte Herrschaft? Und Aristoteles und Platon geben darauf verschiedene Antworten.
Aha.
Ja, die auch so ein bisschen ihrem anderen philosophischen Programm entsprechen. Ja, also von Aristoteles haben wir die Empirie geerbt, von Platon die Idee, dass es da draußen irgendwo Ideen gibt, die ewig sind und aus denen sich dann die Welt ableitet und so ähnlich läuft das hier jetzt auch. Und wie gesagt, wir fangen halt mit einer allgemeinen Gerechtigkeitsdebatte an. Wir steigen aber an die Stelle ein, wo es für uns interessant wird. Das heißt, ich lasse jetzt große Teile des Buches weg. Also wir erzählen das jetzt nicht nach. Ne? Aber wir fangen vielleicht mal anders an, weil es ist ja ein bisschen Politikunterricht. Holger, was ist denn gerechte Herrschaft?
Ich werfe jetzt einfach mal ein Big Name in den Raum, Rawls. Ich finde die Art, wie Rawls Gerechtigkeit, also einen gerechten Staat, sich überlegt hat, finde ich eigentlich die beste. Also gerechte, ja,
das aber ist der liberale Minimalstaat.
Ja, ist das. Im Grunde ist das der liberale Minimalstaat, aber er ist gerecht. Wenn du von null anfängst. Aber zu John Rawls kommen wir dann vielleicht noch in Stunde 20 oder sowas, ne?
Ja, genau. Was wir kommen da nochmal vorbei.
So, was ist gerechte Herrschaft? Gerechte Herrschaft. Was ist denn gerechte Herrschaft? Gerechte Herrschaft ist, wo jeder prinzipiell die Möglichkeit hat, an allem teilzuhaben.
Ja, also die Frage ist schon mal, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit?
Ja.
Und, Gerechtigkeitsbilder gibt es derer viele, ja. Also Gerechtigkeit kann man an verschiedenen Bedingungen festmachen. Man kann Gerechtigkeit halt zum Beispiel an Hierarchie festmachen, ja, oder an Bedürftigkeit oder an Gleichheit oder an Freiheit. Und wenn ich sie an Gleichheit zum Beispiel festmache, dann kann ich sie nicht an Freiheit festmachen. Ne?
Aha.
Ja, Sokrates zum Beispiel sagt dann irgendwie, Gerechtigkeit ist, dass man die Wahrheit sagt und fremdes Eigentum respektiert. Das klingt jetzt irgendwie nach John Locke. Ja.
Ja.
Ja. Und diese Diskussionen werden im alten Griechenland geführt. Ja, und die, also die ultimative Diskussion über wie das mit der Gerechtigkeit ist, die führt dann Aristoteles. Der nämlich so empirisch rangeht und das dann alles einmal ausdefiniert. Bei Platon geht's dadurch, dass das halt auch eher dialogisch aufgefasst ist, die aristotelischen Bücher sind alle sind alle nicht Dialoge, sondern halt einfach wirklich aufgeschriebener Text. Ja. Ist es halt so, dass du dann unterschiedliche Meinungen hast. Ja.
Mhm.
Interessanterweise natürlich in diesen ganzen Diskursen mit Sokrates gewinnt Sokrates am Ende immer den Diskurs, weil er der Schlauste ist, ne? Also so.
Natürlich. Also ja. Das heißt, letztendlich ist dann, was Platon da macht, auch so ein bisschen so eine Heldenverehrung oder so ein
Oh ja, ganz schlimm. Also Sokrates hat ja den Schillingsbecher getrunken. Ne?
Ja.
Das ist ja dieser Klassiker, wo man ihm gesagt hat, also du gehst uns allen so auf den Nerv, ja, du gefährdest hier jetzt durch dein dauerhaftes Hinterfragen des Status quo, gefährdest du die Gemeinschaft. Und weil dem so ist, musst du dich jetzt umbringen. Und er hat es ja auch getan und Platon war untröstlich und verletzt und so. Ja.
Ja.
Hier wird jetzt erstmal über Gerechtigkeit noch aus so moralischen Sinne geredet. Ne? Wir haben noch nicht eingeführt, dass Gerechtigkeit auch was mit Moral zu tun haben kann.
Aha.
Ja. So dass es irgendwie gerecht ist irgendwie dann. Weiß ich nicht. Gerecht ist es, wenn Gott es will oder so.
Ja,
das gibt es ja auch.
Aber auch also, eher. Wer sagt denn, was Gott will? Ne? Also das ist ja das nächste Problem.
Ja, aber da sind wir genau bei Platons Vorstellung, wie denn ein gerechter Staat aussieht.
Okay.
Also, wir müssen etwas vorschieben. Wir müssen uns nämlich vorschieben, wie er so ein bisschen die Gesellschaft sieht. Und jetzt wird es schon geil. Weil wir bewegen uns jetzt in Bereiche, wo platonische Ideenlehre eine gewisse Rolle spielt. Also Platon glaubt ja irgendwie, dass da draußen eine ideale Welt existiert und wir sind nur Abbilder, ne?
Aha.
Höhlengleichnis und so.
Jo.
Muss ich das jetzt erklären?
Das Höhlengleichnis solltest du tun, ja, wenn du es...
Ja, gut. Ja. Also das Höhlengleichnis... ist ein Gleichnis von Platon, ist der große Klassiker auch so von ihm. Er sagt, dass wir Menschen, also macht ein Gleichnis, wo er sagt, es gibt eine Höhle, in der sitzen Menschen, die sind dort angefesselt, ja,
aha,
und sie sehen immer nur Schatten von idealtypischen Formen, die vor einem Feuer dahergetragen werden. Und natürlich sitzen sie schon immer in dieser Höhle und sie wissen nicht, dass es da draußen irgendwie noch eine Welt gibt, wo das alles ideell ist.
Sie sitzen mit dem Rücken zum Ausgang sozusagen.
Ja, genau. Und der Philosoph ist dann derjenige, der entkommt und die wahre Welt sieht.
Mhm.
Und er sagt dann halt, dass das natürlich auch Sokrates war, der die wahre Welt gesehen hat. Und dafür wurde er von den anderen in dieser Höhle umgebracht, weil sie nicht glauben konnten, dass ihre Welt nur ein Schatten dessen ist, was man wissen kann.
Aha.
Ja. Und diese Ideenlehre hatte auch so ein bisschen in seiner Gesellschaftslehre drin. Nämlich hat Platon die Idee, dass es Menschen mit drei verschiedenen Seelen gibt.
Mhm.
Ja. Und zwar Menschen mit einer Seele aus Kohle, das sind die meisten, das sind die Arbeiter. Menschen mit einer Seele aus Eisen. Das sind die Wächter.
Aha.
Und Menschen mit einer Seele aus Gold, das sind die
natürlich. Ja.
So. Und die einen sind halt eher so die Dinge begehren, aber besonnen sind, ne? Das sind die Handwerker und Bauern.
Mhm.
Die Wächter sind die Mut Mutigen, die tapfer sind, und die Philosophen sind die Vernünftigen und die sind weise. Und den Wächtern kommt hier natürlich ein wichtiger Punkt hinzu, denn die halten den Frieden.
Ja. Ja.
Und du hast eine Masse an Handwerkern und Bauern und du hast halt wenige Philosophen. Und natürlich sagt er dann, diese Philosophen sollten, weil sie ja irgendwie die Peilung haben, die Herrscher werden. Das heißt also, bei Platon gibt es keine Demokratie. Sondern bei Platon gibt es die Idee, dass wir, wenn wir Menschen ohne Sozialisation erziehen, das ist tatsächlich so ein Ding, er sagt dann, wir müssen den Kindern alle Kinder von ihren Eltern wegnehmen und sie gemeinsam irgendwie erziehen. Und dann wird sich schon herausstellen, wer schlau ist und wer nicht schlau ist und wer welche Seelenanteile hat. Das finden wir dann ganz, ganz viel, viel später in einer ganz anderen Art im Emil von Jean-Jacques Rousseau auch wieder, so eine Idee. Ja. Und dann hat man halt die Philosophen, diese Wächter und den Rest, und die gruppieren sich da automatisch ein. Und nachdem ja die Philosophen die Schlauen sind, wären wir doch alle bescheuert, wenn wir nicht auf die hören.
Ja.
Klingt doch ganz gut.
Ja. Ne? Jetzt müsste jemand kommen und genau das herausfordern, argumentativ. Ne? Was halt gar nicht geht, weil Platon bzw. Sokrates da Prämissen legt, die weder noch widerlegbar sind. Also im Grunde ist das eine religiöse Argumentation, die da kommt.
Das ist eine ideelle Argumentation. Also religiös würde er jetzt von sich weisen.
Ja.
Aber
das mit den drei Seelen ist halt Quatsch.
Nee, das mit den drei Seelen ist halt nicht beweisbar.
Ja, eben, darum ist es Quatsch.
Ja, nicht alles, was nicht beweisbar ist, ist Quatsch.
Was zum Beispiel?
Du kannst gleichzeitig die Kapitalismusdefinition von Max Weber und die von Karl Marx existieren haben, ohne dass es den Kapitalismus, ohne dass es die eine und die andere beschädigt. Du kannst die protestantische Ethik gleichzeitig mit dem Besitztum sehen.
Aber der Kapitalismus ist real.
Ja, das ist aber auch nur eine Idee, die wir uns erzählen. Ne?
Aber sie funktioniert. So.
Ja, naja, das hier mit den Wächtern funktioniert auch, wenn du das allen ausreichend erzählst.
Das ist richtig.
Ich meine, wir haben große Institutionen in dieser Welt, die 2000 Jahre lang existiert haben, weil sie sich erzählt haben, dass irgendwann mal jemand, weil er etwas anderes gesagt hat, einen Baum genagelt wurde.
Ja, darum sage ich ja Religion.
Ja, also er würde halt Religion von sich weisen, weil er hat das ja durch Vernunft.
Ja, natürlich.
Entschieden. Ja, also
wir können dann auch noch Marx, ne, der Kapitalismus als Religion. Das können wir dann auch noch mal lesen und dann wissen, warum das eigentlich alles Religion ist.
Nee, war das nicht Weber?
Nee, war das Weber. Mach mal weiter mit Platon, ich google das mit einem halben Ohr.
Und weil Marx war doch Materialist. Also, das Spannende bei der Philosophenherrschaft ist, ja, der erste Kritik, die man dran irgendwie geben kann, ist, wie kriegen wir jetzt denn raus, wer die Philosophen sind? Und da hat er natürlich nicht wirklich eine Antwort, ja. Und das ist alles so ein bisschen prädestinationsmäßig. Es ist natürlich auch der erste Wurf im Feld, ja. Also er kann jetzt nicht wirklich was falsch oder richtig machen, weil er ist halt auch der Erste gewesen. Aus moderner Perspektive kritisieren wir das natürlich vollkommen, weil wir sagen, Demokratie ist viel, viel besser und das schließt ja unheimlich viele Leute aus.
Ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Da haben auch wir moderne Menschen dann nochmal fast 2000 Jahre für gebraucht. Nee, noch länger sogar.
Ja, also die erste Demokratievorstellung finden wir schon bei Aristoteles.
Ja, aber dass wir es dann tatsächlich auch gemacht haben, wann war denn das?
Ja, und bei Aristoteles ist halt auch klar, dass Aristoteles Frauen, Hunde und Sklaven ausschalten.
Genau.
Ne, also so.
Ja, Frauen haben wir ja bis vor 100 Jahren noch ausgeschlossen. Das war übrigens Walter Benjamin mit dem Kapitalismus als Religion. Wir sind beide blöd.
Nein, nur nicht genug gebildet. Man muss sich das immer positiv reden. Aber diese Philosophenherrschaft führt uns eigentlich in einen sehr modernen Diskurs.
Die Technokratie. Nämlich, ne?
Ja, richtig. Technokratie und etwas, was mich immer tatsächlich als Sozialkundelehrer auch wütend macht, ist, wenn Leute ankommen mit, wir sollten doch irgendwie eine Mindestanforderung an politische Bildung an Menschen stellen, bevor sie wählen gehen dürfen.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich nichts weiter als diese Forderung, die Platon hier schon stellt. Ja.
Ja?
Ja. Also das ist ja nichts anderes. Ne? Also du musst mindestens, ne, du musst eine goldene Seele haben. Ja.
Du musst mindestens die ersten 5 Artikel des Grundgesetzes auswendig können. Ja.
Das ist aber auch sehr.
Also solche Sachen. Also ist ja tatsächlich, ne? Also gibt's ja dann immer wieder, insbesondere da, wo verstärkt rechtsradikal gewählt wird, dass man davon ausgeht, dass die Leute gar nicht wissen, was sie tun, beziehungsweise was ihr Handeln für Konsequenzen hat, langfristig oder mittelfristig. Da wird das ja dann immer gerne gefordert, ne?
Ja, ne? Und dann da sagt man dann, das sind halt die mit den Seelen aus Kohle. Ja, ja, die sind halt nur bedürftig.
Ja.
Ja. Die kommen auch nicht ihrer Grundtugend der Besonnenheit nach.
Ja.
Ja.
Ja, tun also sie auch sollten, nicht.
Ja. Und dann sollte man doch irgendwie ihnen lieber jemand vor die Nase setzen, der weise ist.
Ja.
Weil der weiß es viel, viel besser. Und das Interessante ist, dass uns an der Stelle das Argument nicht juckt, ne? Wenn wir jetzt irgendwie auf Platon zurückgucken.
Stimmt. Ne? Das ist komische Religion, das.
Ja, was sind das für eine undemokratischer Kram? Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass unsere Vorstellung von Demokratie nicht die einzige ist, sind wir auch dabei. Ja, also ich meine, da steckt ja auch so eine Erhebung drin. Ne?
Ja,
man geht dann automatisch davon aus, dass Leute, die weiser sind, auch weise in der Richtung sind, in der wir das wollen. Das ist ja das Nächste.
Und da sind wir wieder bei den Rechtsradikalen. Stellt sich irgendwann raus, ach, das sind ja gar nicht die Doofen und Armen, die Rechtsradikalen verstärkt wählen, sondern das sind die durchschnittlich Gebildeten, durchschnittlich Wohlhabenden.
Die sich auch für durchschnittlich schlau halten.
Ja.
Ja, also das ist, ich habe irgendwann mal so einen TED-Talk gesehen über Fehler.
Ja. Ja,
und in diesem Talk erzählt die Frau heißt Catherine Schulz, man kann das nachgoogeln, die erzählt dann, es gibt so eine Stufenleiter der Selbsterklärung, wenn jemand einer anderen Meinung ist. Mhm. Nämlich, wenn man mit jemandem redet, einer anderen Meinung, dann ist die erste Erklärungsstufe, ja, der hat ja nicht alle Fakten. Wenn man ihm dann alle Fakten gibt und er hat immer noch eine andere Meinung, dann ist die nächste Stufe, ja, der ist nicht ganz helle.
Ja.
Ja.
Kenne ich.
Und
da kenne ich ganz viele von, die so sind.
Und wenn man dann feststellt, der ist genauso helle wie ich, der hat alle Informationen, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, nämlich er ist böse.
Ja.
Ja.
Davon kenne ich auch viele.
Ja. Kann halt auch einfach sein, dass er eine andere Meinung hat und die Welt halt multivariat ist, aber das ist sehr unangenehm, diese Idee.
Das ist auch
und
sehr unwahrscheinlich, Thomas. Lass dir das gesagt sein. Ich kenne mich aus. Ich wohne in der Metropole.
Pass auf, wenn bei euch die S-Bahnen pünktlich kommen, und zwar jeden Tag, ne, nehme ich statt als Argument mal an.
Die kommen eigentlich jeden Tag pünktlich, nur nicht alle.
Ja, laut Fahrplan.
Ja.
Das ist der Moment, wo die Fahrpläne ändert, ne?
Können sie ja nicht so, geht ja nicht so einfach, weil, wie war das, weil sie ja dem Senat bestimmte Frequenzen, also bestimmte Taktzeiten zugesagt haben. Und wenn jetzt die S-Bahn hingeht und sagt, nee, wir ändern jetzt die Taktzeiten, werden die vertragsbrüchig. Und das können die sich halt überhaupt nicht erlauben. Darum haben wir halt ständig Polizeieinsätze, ja, die dazu führen, dass es zu Verzögerungen kommt, wo dann mehr oder minder regelmäßig dann auch die paar Polizeireporter, die auf Twitter unterwegs sind, von den lokalen Zeitungen, also gelegentlich twittert dann mal einer von denen, komisch, hier gibt's gar keinen Polizeieinsatz. Auch wieder sehr schöne Anekdoten hier aus der Hauptstadt.
Ja, also genau, ne, also das ist so ein bisschen das Problem. Also wenn wir halt uns irgendwie eine Gruppe von Weisen anschaffen, dann müssen wir ja kaufen, dass die schlauer sind als wir.
Ja.
Und wir müssen im Endeffekt dann auch damit leben, dass die in ihrer Weisheit Entscheidungen treffen, die uns nicht gefallen.
Aber im Prinzip machen wir das ja. Zum Beispiel
uns einen Windpark vor die Tür setzen.
Genau,
aber nee, das machen wir nicht. Also wir machen ja genau, wir machen eigentlich genau das Gegenteil von dem.
Aber unterstellen wir denn nicht den Parlamentariern, zumindest für einen definierten Zeitraum, weiser zu sein als wir? Also das ist zumindest das, was ich von meinen Parlamentariern erwarte, dass sie im Zweifelsfall auch unpopuläre Politik machen, die aber vernünftig zu begründen ist. Wobei ich da dann auch wieder so ein paar Annahmen treffen muss vorher, was denn Vernunft überhaupt, also worauf diese Vernunft basiert. Im Moment ist das halt klimatologische Nachhaltigkeit.
Nee, also ich, Ich mache das gar nicht. Ich wähle Parlamentarier nicht, weil ich die für schlauer als mich halte.
Nee, aber ich erwarte von denen, dass sie für die Zeit ihres Abgeordnetendaseins schlauer handeln als ich.
Nee.
Okay.
Also diese Erwartung hätte ich keinen Moment. Gut, es kann jetzt an meinem Beruf liegen. Aber so parlamentarische Demokratie das sagt eigentlich nur, dass du jemanden hattest, der dich vertritt.
Und dass sie es nicht tun, dich steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Dass sie es nicht tun, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also dass wir im Grunde letztendlich seit gefühlt Jahrzehnten, also seit ich eigentlich politisch denken kann, im Wesentlichen populistisch regiert werden. Es steht auf einem ganz anderen Blatt, dass immer nur geguckt wird, oh, wo ist das geringste Konfliktpotenzial, deren Bedürfnisse befriedigen wir mal. Egal, ob das sinnvoll ist oder nicht, ja, für die Gesamtgesellschaft. Aber von der Idee her denke ich, dass sie vernünftiger handeln sollten als ich bin. Auch gegen meine eigenen Interessen erwarte ich.
Würde ich aber sagen, das ist eine Erwartung, die du an eine repräsentative Demokratie nicht stellen kannst, weil repräsentative Demokratie heißt, dass sie halt den Durchschnitt der Menschen repräsentiert. Mhm. Und ich glaube, das tun unsere Politiker in ihrer Mischung aus Egoismus, Niederträchtigkeit, Schleue und allen weiteren Eigenschaften viel, viel besser als, also du wählst da jemanden hin, der dich halt als du vertritt und nicht als du in einer besseren Version.
Das wäre mein Anspruch. Das ist tatsächlich, ich weiß, das ist ein hehrer Anspruch, aber das ist genau mein Anspruch.
Das ist aber im System auch überhaupt nicht angelegt. Das ist nicht die Idee dahinter.
Schade, ne?
Also, Politiker, ich erwarte von Politikern hauptsächlich, dass sie Entscheidungen entsprechend der Verfassung und der Regeln treffen. Ja, also an der Verfassung habe ich tatsächlich einen gewissen Gerechtigkeitsanspruch,
natürlich,
und Ehrenanspruch.
Aber mach doch mal konkret. Klimakrise. So. Ja. Eigentlich, also ich erwarte von der Politik oder von den Politikern, dass sie jegliches staatliches Handeln genau diesem Thema erstmal unterordnen. Dass dieser Quatsch von Windkraftdeckelung, von Solardeckelung endlich aufhört. Dass die Bevorzugung, also das Dieselprivileg muss fallen. You name it. Also alles mögliche. Wir müssen CO2 so teuer machen, dass es ein Problem wird, CO2 zu erzeugen. Und das ist der erste Schritt, den wir machen müssen, weil das der vernünftige Schritt ist. Der zweite Schritt ist dann zu gucken, wem müssen wir dafür entschädigen, dass er CO2, die Armen kommen dann ja immer. Also gar keine Frage. Aber genau das passiert ja nicht.
Ja, das passiert nicht, weil das ein Aushandlungsprozess ist, weil es gibt ja durchaus auch größere Mengen da draußen, die der Meinung sind, dass das alles gar nicht so ein Problem ist, hauptsächlich, weil sie in den nächsten 20 Jahren verschwunden sein werden.
Ja.
So.
Okay, das ist das Argument, was ich immer ignoriere, weil auch ich werde in den nächsten, hoffentlich nicht 20, aber 40 Jahren verschwunden sein. Und eigentlich
ist das mir auch egal. Jetzt, das macht dich jetzt moralisch besser.
Ja, aber was halte ich davon?
Ja, weiß ich nicht. Du hast ja jetzt Kinder im Umfeld.
Ja, genau. Die Kinder werden nicht so laut fragen, was ich denn hier angerichtet habe. Ja.
Und unsere Politiker repräsentieren alle diese Gruppen. Ja, die repräsentieren die Gruppe, die sagt, in 20 Jahren kann mir das alles scheißegal sein. Mhm. Und diese Gruppe ist in Deutschland die größere Gruppe. Ja. Das Medianalter liegt bei 58, Entschuldigung. Das heißt.
58.
Ja,
Hälfte aller Einwohner ist älter als 58 Jahre.
Ja.
Leck mich am Arsch.
Steigend.
Ja, klar.
Durchschnittsalter liegt bei 48. Das ist jetzt nicht besser.
Ja.
Ja, da weißt du doch, wie das ist, ne? Und diese Menschen haben einen Anspruch an die Bequemlichkeit und damit werden sie repräsentiert von Menschen, die einen Anspruch an Bequemlichkeit haben, die einen gewissen Blick in die Welt haben und so weiter. Ich meine, guck, in den aktuell in den USA ist ja, wir wollten nicht so aktuell sein.
Genau, wir wollen nicht so aktuell sein.
Amerikanische Politiker, die Präsident werden wollen, sind im Schnitt jetzt 70.
Ja.
Ja.
Trotzdem, in meiner idealen Welt, handeln die Politiker auch gegen die Interessen dieser Leute, denen die Zukunft vollkommen egal ist, weil wenn ich Politik mache, dann handle ich stets für die Zukunft, im Sinne der Zukunft und nicht im Sinne der Gegenwart, weil für die Gegenwart ist die Verwaltung verantwortlich.
Aber du vertrittst nicht die Zukunft, du vertrittst die Leute, die da sind, du bist ein Volksvertreter.
Scheiße, das ist ein gutes Argument.
Ja, du vertrittst,
ja, also wenn wir, Wahlalter null.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob wir nicht Repräsentation für die Zukunft einführen sollten.
Dringend. Ich meine, wir erlauben ja auch 88-Jährigen oder 98-Jährigen Dementen wählen zu gehen. Da können wir auch Säuglingen erlauben, wählen zu gehen.
Ja, bei 88-Jährigen Dementen kann man sich relativ sicher sein, dass da der Zivi wählt. Aber
eben.
Also die wählen immer Grüne, aber die
Das heißt, wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen, damit wir eine bessere Umweltpolitik kriegen.
Ja, Vorsicht. Das ist, ich weiß auch nicht, ob das hilft, aber naja, die das es gibt ja solche Diskussionen. Es gibt ja so Diskussionen, wo man sagt, es gibt eine Familien bekommen mehr Stimmen bei der Wahl. Es gibt Diskussionen, wo man sagt, Eltern stimmen für ihre Kinder ab. Muss man auch wieder vorsichtig sein, ja. Also, ne, wenn du dann AfD-Eltern hast, die stimmen dann dreimal für das Kind für die AfD.
Ne, vor allen Dingen, also, wenn du dann mal so guckst, irgendwie diese ganzen völkischen Siedlungen, die es irgendwie im Osten gibt, die vermehren sich ja wie Karnickel. Ne, die haben dann immer ganz viele Stimmen und dann gucken wir nämlich auch in die Röhre.
Ja. Das ist vielleicht nicht so eine Sache. Ich meine, vielleicht wäre es eine schöne Idee, doch eher so eine gewisse Zukunftsfestigkeit in der Verfassung, in die Verfassung zu backen. Ja, das haben wir ja schon. Wir haben zum Beispiel Umweltschutz als Verfassungsziel und sowas. Ja, da ist es, glaube ich, besser aufgehoben. Den einzelnen Abgeordneten von dem zu verlangen, dass er mehr ist als die Repräsentation der Durchschnittsgesellschaft. Und wenn du jetzt da bestimmte moralische Forderungen an den Abgeordneten hast, sei dir versichert, ich glaube, der ist eine gute Repräsentation der Durchschnittsgesellschaft. Mhm. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist aber ein bisschen hässlich, was ich da sehe, dann stell dir die Frage, warum wir so eine Gesellschaft haben. Aber gut, ja, das wird jetzt sehr unangenehm. Ja. wir sind hier heute nicht zum Wohlfühlen. Dann muss man sagen, naja, aber die Anforderungen erfüllen sie, ne? Und deswegen haben wir halt irgendwie eine CDU-Mehrheit in den meisten Fällen, weil halt irgendwie die meisten Menschen gerne möchten, dass dieser Staat an ihnen vorbei verwaltet wird und ihnen nicht im Wege steht und sie nicht die Herausforderung haben, sich mit irgendwelchen Zukunftsproblemen auseinandersetzen zu wollen. Und man sieht jetzt ja aktuell, ach scheiße, wird nicht so aktuell sein, ja, aber es gibt jetzt so einen Umschwung, ne? Dass jetzt irgendwie Grün wieder nach vorne kommt, weil halt anscheinend doch wir wieder ein Gefühl in der Gesellschaft haben oder gerade auch bei den jüngeren Menschen, es muss sich jetzt hier mal wieder was ändern. Also nehme ich die Menschen, die mir Änderungen versprechen, auch wenn dann die Menschen, die diese Änderungen vertreten, großflächig Leute sind, die richtig schön mit dem Arsch an der Wand sind.
Ja.
Ja. Und man ja dann auch mal gucken kann, ne, also es gibt ja durchaus einen grünen Ministerpräsidenten, der sagt, es gibt den sauberen Diesel. Was ich immer noch geil finde.
Vollidiot, ja. Also was heißt ja, Vollidiot? Es ist ein Lügner. Das ist irgendwie
nein,
das
Problem, ne? Nein. Noch viel, es tut mir jetzt gleich noch mehr weh. Er ist der Ministerpräsident von dem Bundesland, in dem Porsche.
Ja.
Und Mercedes, ja. Hallo? Ja, er hat halt einfach nur die falsche Partei hier in Bayern, wenn wir irgendwie ein wieder bayerische Verkehrsminister haben, die ja im Endeffekt bayerische Autominister sind.
Ja.
Ja.
Nein, nicht nur, es sind auch bayerische Infrastrukturminister. Gab es kürzlich im Spiegel eine sehr schöne, im Spiegel und in der Zeit, glaube ich, sogar sehr schöne Geschichte, Artikel, wo sie einfach mal ausgerechnet haben, wie viel vom Geld des Bundesverkehrsministeriums denn eigentlich nach Bayern fließt und anderswohin, und stellt sich raus, überproportional viel davon wird in Bayern ausgegeben, gerne auch mal für Umgehungsstraßen, die keine alte Sau braucht.
Das stimmt gar nicht, das ist lokal durchaus ein Problem.
Ja, weil da Bauunternehmer ein bisschen was zugeschoben kriegen müssen. Ja,
du glaubst gar nicht, wie schlimm das ist, wenn du in der fränkischen Schweiz mit dem Auto durch so ein Dorf fahren müsstest. Keine Sorge, in der fränkischen Schweiz ist nicht genug Platz. Aber ja, meine Güte, ne? Also kann ich mich jetzt als bayerischer Lehrer irgendwie beschweren?
Pfui. Naja.
Es tut mir leid. Aber du siehst das, ne? Also mich vertreten die gar nicht so schlecht.
Ja, das ist ja der Witz an der Sache. Ja, mich ja letztlich auch nicht. Aber ich weiß halt, dass es ja im Grunde zukunftsschädigend ist, die Art und Weise, wie sie mich vertreten. Natürlich ist es toll, dass ich mit dem Auto für praktisch kein Geld überall hinfahren und es da einfach stehen lassen kann für noch weniger Geld.
Okay, aber wenn du jetzt...
ich halte es für falsch.
Kommen wir auf die philosophische Frage doch vielleicht zurück. Wenn du jetzt, ne, du hast ja jetzt den Case gemacht, dass du gerne irgendwie Volksvertreter hättest, die eher so goldene Seelen haben.
Ja.
Wie kriegst du das jetzt hin? Wo kommt denn das jetzt her?
Ich verpflichte sie dazu, und zwar über halt, ja, Gesetze, über eine Verfassung.
Ja, aber das ist ja schön, Papier ist geduldig.
Ist richtig, aber ich könnte ja auch Strafen formulieren zum Beispiel, damit, bestes Beispiel, auch wenn wir nicht so aktuell sein wollen, Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister von der CSU, der wird die Bundesrepublik Deutschland vermutlich 1 Milliarde Euro gekostet haben, wenn nicht sogar noch mehr, weil er entgegen dem Rat seiner eigenen Fachleute Mautverträge abgeschlossen hat. Jetzt könnte ich ja natürlich sagen, so, ich setze einen Schwellwert ein, ja, wer einen bestimmten Schaden angerichtet hat, da gibt's dann eine irgendwie geartete Gerichtsbarkeit, so dass auch Andreas Scheuer damit rechnen muss, dafür in den Knast zu kommen, wie jeder andere, der eine Milliarde veruntreut.
Also erstens kommst du grundsätzlich nicht in den Knast, wenn du eine Milliarde veruntreust, weil so ist die Welt.
Arschloch!
Guten Tag, Hoffnung ist heute aus.
Ja. Tag, Herr Kubicki.
Ja, ich habe noch Ferien, ne? Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja. Hoffnung und ich muss sämtliche Hoffnung und Lebensfreude in mir aufsparen, bis die Schule wieder losgeht, ne? Ich brauche die mindestens bis Weihnachten, die muss an Menschen verteilt werden.
Okay.
Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann macht den Job keiner mehr. Vor allen Dingen müsstest du und da müssen wir auch beim Fall von Herrn Scheuer sagen, da wird's schwierig. Du müsstest ja tatsächlich Intention und Böswilligkeit nachweisen, und bei Herrn Scheuer gibt's dann mindestens noch eine andere Möglichkeit.
Ja.
Ja.
Es könnte sein, dass der wirklich dumm ist, ne?
Ja, guck mal, ne? Also der Name ist ja, das gibt's ja auch so ähnlich als Verb.
No jokes with names.
Ja, okay. Ich habe ihn nicht gemacht.
Ja, aber das Schlimme ist, das ist so, natürlich ist halt so ein uraltes Meme, das gab es schon, bevor es das Internet gab. Politiker sind entweder korrupt oder dumm. Also entweder ist er gekauft oder blöd. Das ist ja so ein beliebtes, wenn man zum Ausdruck bringen will, dass man mit Entscheidungen nicht einverstanden ist. Aber ich habe bei manchen der Kabinettsmitglieder dieses Kabinetts des aktuellen 2019 wirklich das Gefühl, dass die, ja, mit einer umfangreichen Merkbefreiung ausgestattet sind. Sagen wir es mal so. Aber
findest du dumm nicht beruhigender als korrupt? Also ich schon.
Ja, im Prinzip ja, in der Auswirkung dann wiederum nicht, weil das Problem ist ja, dass Dummheit bei Spitzenpolitikern dazu führt, dass sie automatisch korrupt sind, weil sie den Leuten zuhören, die die plausibelsten Vorträge halten und nicht den Leuten, die die sinnvollsten Vorträge halten.
Und mit diesem
Lobbyismus.
Ja. Also. Ja, aber das ist doch gut. Ich meine, das bedeutet jetzt auf der anderen Seite auch, dass wir sehr gute Gesetze von der Europäischen Kommission, von McKinsey ausgearbeitet kriegen.
Stimmt auch. Ja. Muss man auch mal dankbar sein. Das
ist halt echt.
Wie kommen wir jetzt mal auf Platon zurück?
Wir können auf Platon, wir sind die ganze Zeit irgendwie bei Platon. Wir sind nämlich bei der Frage, was ist jetzt besser? Ist jetzt tatsächlich irgendwie das, was wir heutzutage haben, besser? Oder möchten wir nicht tatsächlich eine irgendwie herausgesiebte Gruppe weiser Menschen, wobei man mir immer noch nicht die Frage beantwortet hat, wie das funktionieren soll, die für uns Entscheidungen treffen, weil wir sind ja alle zu blöde.
Ja.
Oder müssen wir uns damit abfinden, dass der mit Fehlern behaftete, im Zweifel blöde Politiker eine gute Repräsentation der Gesellschaft ist? Und das besser ist, als wenn wir irgendjemanden Dritten einsetzen, von dem wir wissen, der ist viel, viel schlauer und hat die bessere Seele.
Wäre bei Platon denn eigentlich, also diese drei Seelen, also diese drei Klassengesellschaft, die er da aufmacht, gab es da eine Klassendurchlässigkeit?
Nee, das ist ab Geburt. Also sprich, so das Argument ist, das ist ein Teil deiner Seele. Also es gibt so drei Seelenteile, ja, also reden wirklich von Seele. Und du gehst da halt hin, dann kriegst du eine Ausbildung, dann wird das erkannt oder so, dann wird das also von der Gesellschaft erkannt, was für eine Seele du hast, für was du dich eignest, ne? Das emaniert dann so aus dir raus, ja, ne? Das sind solche Vorstellungen sind das noch. Und dann bist du das, ne? Also wenn du irgendwie mit 10 schlau daherquatscht, Philosoph, wenn du mit 10 eher mit Waffen spielst, Wächter, wenn du mit 10 eher nicht das beide machst,
ein normales Kind bist.
Schafshirte, ja. Ja. Nein, das gibt's natürlich nicht. Also das ist auch das Problem ist ja auch in dem Moment, wo er irgendwie das da wegziehen würde. Ja, würde er sich ja angreifbar machen auf der Frage der Auswahl und dann haben wir halt wirklich ein Problem, ne?
Ja.
Und er geht ja davon aus, dass irgendwie es da draußen so ein, noch Göttlichkeiten und so weiter gibt, die halt einfach dafür sorgen. Ja. Also da steht so ein ganzes Argument dahinter, die Philosophen erkennen, was das Richtige ist, weil sie die Welt erkennen und den Willen der Götter und so weiter und denn sie dann deswegen wissen, was das Beste für die Welt ist.
Womit wir dann wieder bei der Technokratie wären, weil jetzt haben wir die Wissenschaft als Erkenntnismaschine, zumindest als Wahrheitsannäherungsmaschine, deren Wahrheiten nicht so absolut sind wie die Wahrheiten bei Religion und Pseudoreligion. Aber letztendlich ist es ja das Gleiche. Da sitzen, ne, wir setzen die Technokraten hin, wir setzen die Leute dahin, die Wissenschaft verstehen, die auch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft zu verstehen und in Politik zu übersetzen in der Lage sind. Und die werden dann schon sinnvoll handeln, wenn auch vielleicht nicht zugunsten eines jeden.
Da gibt's ja auch einen Haken.
Ja. Also naja. Ich kenne einen und der liegt in der menschlichen Psyche, aber komm mal mit Politik aus mit dem politischen Haken.
Ich kenne mit einem technischen Haken sozusagen.
Ja.
Und zwar wenn wir das machen, die Grundlage der modernen Wissenschaft ist nicht Schaffen von Wissen, also nicht so sehr, sondern das Eingrenzen dessen von dem wir wissen, dass es nicht funktioniert. Das ist jetzt aber für die Generierung von politischen Handlungsanweisungen denkbar schwierig. Wir haben vorhin über die Klimakrise geredet.
Ja.
Ne? Wir wissen relativ genau, was passiert, wenn das alles so weitergeht.
Ja.
Wir wissen relativ genau, welche Möglichkeiten wir haben, das einzudämmen.
Ja.
Wir wissen auch, dass da jede Menge Kröten dabei sind.
Ja. Zum Schlucken meinst du?
Richtig. Aber aus einer wissenschaftlichen Sicht sind alle diese Kröten gleichwertig. Das heißt, der Technokrat steht am Ende da und muss entweder sagen, wir machen alle Kröten oder keine Kröte. Ja. Aber in dem Moment, wo er Kröten auswählen muss, wie soll er diese Entscheidung treffen?
Das meinte ich mit nicht zum Wohle eines jeden, weil am Ende werden alle, wenn wir bei der Klimakrise bleiben, am Ende wird es zu Lasten aller gehen, außer Greta Thunberg. So, ungefähr. Also es wird dann vermutlich wird es
alle,
immer,
ne?
Vermutlich wird es dann immer einen geben oder eine, auf die es genau passt, aber alle anderen sind unzufrieden. Wobei man da, denke ich, auch so eine gewisse Erratik vielleicht einbauen könnte. Ich wüsste jetzt nicht, also
ich
wie,
würde
aber
ja
so
schon sagen,
spontan.
Ich würde ja schon sagen, dass der Kapitalismus durchaus in der Lage ist, die Klimakrise so zu bewältigen, dass die Reichen am Ende reich bleiben und die Armen am Ende arm bleiben. Und dass die Reichen nicht beeinträchtigt werden und die anderen schon.
Ja, klar, genauso wird's ja laufen. Also ich meine, Peter Thiel wird dann irgendwie auf seinem Berg in Neuseeland auf seiner Farm sitzen. Ja, und eine kleine Armee beschäftigen, ja, mit dem Versprechen, wenn du alle anderen erschießt, die hier auf diese Farm wollen, dann kriegst du von mir was zu essen, weil alle anderen haben ja nichts mehr zu essen. Das ist ja so die Zukunft, die ich mir da so vorstelle.
Ja. Du guckst vielleicht so viele Filme, so schlimm wird's auch nicht.
Nicht zu meinen Lebzeiten vielleicht nicht, wobei ich auch gedacht habe, dass zu meinen Lebzeiten auch nicht die Arktis eisfrei wird.
Ja, war. Mir fehlt an der Stelle immer so ein bisschen der Alarmismus, ja, das ist alles schlimmer, aber unsere Möglichkeiten, uns Schlimmes vorzustellen, sind genauso beschränkt wie unsere Möglichkeiten, uns das Gute vorzustellen.
Das ist allerdings richtig. Noch eine Buchempfehlung zum Thema gehört jetzt auch, ist auch wieder ein Abschiff. Die unbewohnbare Erde heißt das Ding.
Das habe ich auch schon gehört.
Ist mittlerweile, gibt's auch als Hörbuch, sehr schön gelesen. Die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells. Ja, kann ich sehr empfehlen. Danach hat man ein sehr ungutes Gefühl. Und was er macht, ist, er trägt halt einfach nur zusammen, was wir alles wissen. und wirft das auf einen Haufen, weil das Problem bei diesem Klimakrise-Thema ist ja, dass wir immer nur so fragmentarisch irgendwie was mitkriegen, ne? So, ja, Alaska, in Alaska brennt's oder in Sibirien oder was weiß ich, da ist jetzt eisfrei und, aber wenn du das mal alles so auf einen Haufen hast, da, das ist schon ein bisschen bäh. Ja. Ist gerade ja, auf Deutsch ja. erschienen, also kann ich empfehlen.
Ja, aber wie gesagt, die weisen politischen Entscheider, die gibt's halt nicht.
Ja.
Und selbst dann wüssten wir nicht, wie dieses Weise aussieht, ne?
Richtig.
Also das ist ja, also ne, am Ende haben wir dann bei Platon das Problem, alle Prämissen, die er setzt, sind religiös, ja, sind halt ja. so, das wird schon, ja, oder das ist so. Und damit können wir halt nicht arbeiten. Das ist aber sehr, sehr schön jetzt als Grundlage, weil beim nächsten Mal kommen wir zum ersten Empiriker der Welt, den Menschen, der die Empiristik empfunden hat. Aristoteles.
Tatsächlich.
Und der sieht das alles ganz anders. Ja, Aristoteles hat sich mit Platon ewig am Sack gehabt. Die haben ja ungefähr cool. zur selben Zeit gelebt. Und Aristoteles ja, hat diese Ideenlehre von Platon sich angeguckt und gesagt, du hast doch einen an der Waffel. Der war aber auch Arzt. Also der hat halt gesagt, nee, das muss hier alles sein und so.
Ja.
Und bei Aristoteles finden wir halt eine politische Philosophie, die ja fast schon der Grundstein dessen ist, was wir heute machen. Was wir aber bei uns von Platon mal als auch so für die späteren Denker übrig behalten, ist, er ist nicht der Einzige, der uns unterkommen wird, der wilde Prämissen in die Welt wirft, die sehr darauf beruhen, wie er die Welt sieht, mhm. und auf der Basis dann ein politisches System entwickelt. Und über eine Sache haben wir jetzt gar nicht so geredet, aber diese Philosophenherrschaft ist eigentlich der Entwurf von irgendeiner Art von Diktatur, ne?
Letztlich ja, vor allen Dingen, wenn du da reingeboren wirst, weil dann können ja wahrscheinlich auch nur noch, irgendwann werden nur Philosophen gebären können.
Ja, es ist vor allen Dingen eine Diktaturrechtfertigungsphilosophie, ne?
Ja.
Ich kann damit Diktaturen rechtfertigen. Und wir werden das immer wieder sehen, in dem Moment, wo politische Philosophien mit unheimlich vielen so Glaubensprämissen und Überzeugungen arbeiten, ist meistens im Ergebnis auch die Diktatur oder der Totalitarismus oder irgendwie etwas Freiheitsfeindliches nicht weit.
Ja.
Ja. Und das wird man dann immer wieder sehen. Aber das wird es beim nächsten, beim Aristoteles wird es nicht passieren.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.